herzlich willkommen zur 413. Folge. Ich hoffe, das ist die richtige Zahl, denn ich habe nicht nachgeguckt. Aber ich begrüße euch einfach mal zu dieser Folge, in der der Christoph Perner am anderen Ende dieser Leitung.
Hallo.
Und der ich.
Robert Krüger.
Ja, genau. Danke. Wir besprechen den Film unter Freunden, denn als solches betrachten wir uns natürlich hier alle beim Sneakpot. Und wir gehen auf eine schöne Segeltour.
Auf eine Segeltour? Warum das denn?
Liegt natürlich im Film begründet, denn, ja, das heißt Turn, ne? Das heißt nicht Tour, oder? Ein Segelturn mit Ö.
Richtig, mit Ö, ja, genau.
Ein eigenartiges Wort. Im Film geht es um einen Segelturn, und zwar sind es vier alte Freunde, die sich schon, nee, Quatsch, es sind nur drei, Entschuldigung. Es sind drei alte Freunde, drei alte Herren, wahrscheinlich alle jenseits der 60, vielleicht sogar schon an die 70, das weiß man nicht so genau. Oder ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Die jeweils eine Frau sozusagen im Schlepptau haben, aber sie kennen sich eben schon über 50 Jahre und sind gute Freunde. Im Grunde so wie Christoph, Stefan und ich. Und sage ich jetzt, wir kennen uns noch keine 50 Jahre, aber fast. Stefan und ich haben in der Sneak ein paar Mal gesessen und haben gesagt, eigentlich wäre das lustig, wenn wir 50 Jahren auch sowas machen würden. Und also die Idee in dem Film ist, einer von denen ist relativ erfolgreich. Geld spielt bei ihm offensichtlich keine große Rolle mehr, denn er hat genug davon. Und er mietet jetzt ein Segelboot. Er chartert das mit Crew, mit jemandem, der das fährt. Und ist auch jemand dabei, der seine Gäste versorgt. Also er wird gekocht für die Leute und er kommt jetzt eben mit seinen zwei Freunden und den insgesamt drei Frauen, also sechs Leute kommen da aufs Boot. Dazu haben wir eben den Skipper und die Dame, die da für den Skipper noch arbeitet und für ja ein bisschen für Unterhaltung und vor allem für Verpflegung zuständig ist. Da sind also acht Leute auf dem Boot. Das ist ein richtig großes Boot, irgendwie, ich weiß nicht, 30 Meter lang oder so. Also das ist schon 100 Fuß oder so. Das ist ein ordentliches Luxus-Segel-Yacht-Ding. Und jetzt laufen sie aus und fahren eben raus aufs Mittelmeer. Nach Korsika wollen sie, glaube ich. Und wie es so kommen muss, wenn Leute, die sich zwar schon ewig kennen, aber eben vielleicht dann doch über längere Phasen mal nicht gesehen haben und sich viel zu erzählen haben, man merkt dann auch, dass man sich natürlich ein bisschen verändert hat im Laufe der Jahre und gerät hier und da aneinander. Vor allem sind es zuerst mal die Tatsache, dass unser großer Gönner das auch immer raushängen lässt, dass er jetzt hier der große Zampano ist. Er hält sich für den großen Kapitän, weil er mal irgendwo für zwei Stunden an einem Segelkurs teilgenommen hat und macht allerhand Blödsinn. Und dann fangen sie sich an, über die Frauen in die Haare zu kriegen oder die Frauen untereinander. Die eine hat überhaupt keine Lust, dabei zu sein überhaupt und stänkert die ganze Zeit nur rum und sie hatte eigentlich viel Wichtigeres vor und wieso ist hier kein Handyempfang und so weiter. Dann gibt es ein bisschen Spannung, weil der große Gönner-Typ, der das Ganze organisiert hat, der hat jetzt eine neue Frau und die mit der anderen war irgendwie 25.000 Jahre verheiratet und jetzt hat er plötzlich eine neue, eine sehr viel jüngere und das sorgt natürlich auch bei den anderen erstmal so für
Und die alte Frau ist mit dabei, oder?
Nee, die ist nicht mit dabei. Er hat die neue, junge Frau dabei und die anderen können sich noch nicht so richtig dran gewöhnen, dass jetzt nicht mehr Charlotte heißt, sondern irgendwie einen anderen Namen gibt und verplappern sich hin und wieder mal und er versucht das dann immer zu unterbinden. Die neue ist aber gar nicht so, die fühlt sich jetzt da nicht groß auf den Schlips getreten. Die sagt, das ist ja irgendwie auch normal, dass ihr euch da erst dran gewöhnen müsst. Aber trotzdem, die anderen Frauen, gucken die erstmal so ein bisschen aus der Distanz an, da gibt es so ein bisschen Zickereien und auch unter den Herren gibt es hier und da Stress, der eine hält den anderen für, was weiß ich, einen unverbesserlichen Besserwisser und so weiter und natürlich sind es irgendwie Kumpels, die wussten alle mal, warum sie miteinander befreundet sind, aber das ist in so einen Zustand von das ist eben so und man hinterfragt das nicht mehr, auch wenn man eigentlich sich manchmal fragt, wieso bin ich eigentlich mit denen befreundet, was sind das eigentlich für Leute?
Genau.
So.
Vielleicht weiß man es eben doch nicht mehr.
Ja, genau, und was ich jetzt vielleicht noch gar nicht durchgekommen ist in dem, was ich bisher gesagt habe, ist, das Ganze ist eine Komödie. Die fahren da also raus und das Ganze soll...
Klang jetzt aber eigentlich auch so.
Ja, also es soll lustig sein und das ist es dann phasenweise auch. Der ganze Film ist relativ klamaukig, relativ albern. Also zum Beispiel ein so ein Running Gag, der am Anfang wirklich albern wirkt und dann aber irgendwann seine Wirkung auch nicht mehr verfehlen kann, weil es ist so, der ist so langlaufend, der Gag, und immer wieder passiert das, nämlich, dass sich die neue, jüngere Frau von dem einen Kerl dauernd irgendwo selbst wehtut. Die rennt immer irgendwo dagegen oder kriegt irgendwas ab oder haut sich irgendwas.
Boah, das ist ja ganz schön slapstickhaft.
Ja, aber es ist irgendwann, es kocht dich weich. Also irgendwann am Ende des Films findest du es lustig. Du kannst da nicht mehr anders. Am Anfang habe ich auch gedacht, ja, okay, hab verstanden, Running Gag und so. Aber die Szenen sind auch immer so doof und so gemein teilweise, dass man, sie nimmt das dann auch immer so gelassen hin, so, das tut ihr dann zwar weh, aber wenn ihr irgendjemand helfen will, dann sagt sie, nee, geht schon, alles gut und so, aber irgendwie ist man kann sich diesem Gag nicht entziehen. Also da musste ich dann doch relativ öfter mal lachen. Aber insgesamt, am Ende drückt er natürlich ein bisschen auf die Tränendrüse und es ist jetzt auch nicht zu viel verraten zu sagen, dass sie mit dem Segelboot irgendwann in ernsthafte Schwierigkeiten kommen, weil sie natürlich dadurch, dass sie sich dauernd einmischen und immer alles besser wissen, weil es halt so Klugscheißer alte Männer sind, die glauben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, bringen sie sich natürlich alle in Lebensgefahr mit dem Ding. Das wird dann noch sehr turbulent. Ein Seemannsabenteuer, wenn du so willst. Aber trotzdem so richtig zünden tut das nicht. Also die meisten Gags, ich weiß nicht, ob das alles Lost in Translation ist oder ob, keine Ahnung, ob das einfach wirklich auch im Französischen nicht zündet, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber.
Oder Franzosen vielleicht einen anderen Humor haben.
Möglicherweise auch das, ja.
Oder beziehungsweise ob in Frankreich ein anderer Humor üblich ist.
Ja, das kann ich dir wirklich nicht sagen, aber irgendwie ist das ganze Ding, um in der Seemannsgeschichte zu bleiben, irgendwie dead in the water. Also das dümpelt und treibt da so dahin und will nicht so richtig vom Fleck kommen. Der ein oder andere Lacher ist zweifelsohne drin. Mark Kermit von der BBC legt ja immer seinen Six Loves Test an einen Film. Den hat er sicherlich übersprungen. Ich habe da mit Sicherheit mehr als 6 Mal gelacht, aber so richtig begeistert hat mich das jetzt nicht. Diese Chemie, speziell gegen Ende, wo der Film sich ein bisschen einkriegt, wenn es dann ein bisschen ernster wird, sich diese Frage zu stellen, wie ist das wohl, wenn ich mal 70 bin, habe ich dann noch Kumpels wie dich und Stefan? Und man kann vielleicht auch auf so lange Freundschaften zurückblicken und kann sich fragen, was haben wir schon alles zusammen erlebt? Und das, wenn einem die Gedanken kommen, dann kann man da mal so einen Augenblick diesem Gedanken nachhängen und wird vielleicht auch ein bisschen sentimental, aber das ist eigentlich eher eine Sache, die das Setting in einem auslöst und nicht so sehr der Film dadurch, was er jetzt erzählt. Also das Ganze blieb sehr, sehr slapstickartig, sehr, sehr, sehr Holzhammer-humormäßig. Die Frauenrollen kamen mir alle größtenteils extrem überzeichnet vor, machten lauter unrealistische Dinge, die einfach nur gemacht werden mussten, damit der nächste blöde Gag funktioniert. Wie gesagt, am Ende dem einen oder anderen Gag kann man sich nicht entziehen. Ich habe ein paar Mal gelacht. Es wurde ein bisschen sentimental, aber insgesamt schleppend. Und ich habe gelesen im Nachhinein, dass das diese Herren, die Schauspieler, dass das in Frankreich richtige Berühmtheiten sind, so Fernsehschauspieler halt, die irgendwie jeder kennt und jeder eben auch schon seit 30, 40 Jahren, 50 Jahren auf der Leinwand sieht. Insofern möglicherweise wirkt das auf Franzosen anders. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da habe ich auch mit Stefan während wir noch im Kino saßen, mal drüber geredet, weil wir das schon in der IMDb mal so eben nachgeschlagen hatten, während der Vorspann lief. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wären jetzt irgendwie Mario Adorf, Armin Müller-Stahl und keine
Bruno
Ahnung.
Bruno Ganz.
Vielleicht jemand, ja, Bruno Ganz finde ich jetzt nicht, weißt du, kannte ich persönlich irgendwie erst seit dem Untergang oder so.
Jetzt neu in dem Heidi-Film als Almöhi zum Beispiel.
Okay. Ich hätte jetzt eher irgendwie noch jemanden, vielleicht Klamaukiges oder so, da reingestellt, den man aber auch, wo man das Gefühl hat, man kennt den so richtig gut. So Thomas Gottschalk oder sowas. Weißt du, wenn du das Gefühl hast, so, da sind jetzt 3 Personen, die, oder ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, das ist jetzt auch leider aus der Erinnerung, muss ich jetzt nochmal nachschlagen, habe ich jetzt aber keine Zeit und Lust mehr zu, wenn dass einige davon schon mehrere Filme gemeinsam gemacht haben oder seit längerem oder früher gemeinsame Filme gemacht haben und länger schon nicht mehr gemeinsam vor der Kamera schon irgendwie so.
Also sie sind wirklich alte Freunde.
Ja, ja, so, so, naja, oder zumindest alte Kollegen. Und dass man, dass das dann nochmal anders wirkt, auch dann so Szenen wie, wenn dann einer von den älteren Herren, der so ein bisschen dicklich ist und so, und dann behauptet er, wenn dann alle anfangen zu tanzen unter Alkoholeinfluss, er würde nicht tanzen. Und dann passiert natürlich der Schnitt, der dann passieren muss, ja, er sagt, ich tanze nicht. Eine Sekunde später schneidet der Film und die nächste Szene ist, wie er in der ekstatischsten Art und Weise sich über diese Tanzfläche da, die sie da improvisiert haben auf dem Vorderdeck, schiebt und schießt und wie ein Wahnsinniger da rumhüpft, als hätte er irgendwie Ecstasy genommen. Das ist dann natürlich irgendwie lustig, aber sehr vorhersehbar, der Gag. Möglicherweise aber ganz anders lustig, wenn man jetzt wüsste, wie dieser, was für Rollen der normalerweise spielt, oder ja, ob stimmt. Das jetzt irgendwie ganz anders ist, wenn das jetzt irgendwie jemand wäre, der immer nur so ganz ernste Rollen spielt, so ein Armin Müller-Stahl oder so, und dann würde der.
Vielleicht ist es sogar irgendein Zitat.
Oder das, ja, genau. Also es blieben so viele Sachen, wo ich dachte, das ist jetzt so inszeniert, dass das soll mir bestimmt irgendwas sagen, aber es sagt mir halt nichts. Und möglicherweise, wie gesagt, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, sieht man das in Frankreich anders. Das Erstaunliche, Entschuldigung, wolltest du was sagen?
Ja. Ja, ich hätte eine Frage.
Hau rein.
Und zwar der Titel, der legt für mich ja so diese Verbindung zu diesem Karl-May-Film und Buch Unter Geiern nahe.
Ach Gott.
Vielleicht ist es aber auch nur eine völlig blödsinnige Assoziation. Meine Frage ist, hat er irgendwas Westernmäßiges? Oder?
Gar nicht. Nee. Es ist eine reine Beziehungskomödie.
Also es ist wahrscheinlich Zufall.
Ja, ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau. Erstaunlicherweise ist der beim Großteil des Sneak-Publikums, und damit kommen wir vielleicht schon mal so einen kleinen Vorausblick auf die Frage, mit der wir uns nachher noch befassen werden, da komme ich vielleicht nochmal darauf zurück. Beim Sneak-Publikum ist er enorm gut angekommen. Also diese Kartenbox im E-Kino, wo man seine Karte am Schluss reinschmeißen darf, der sogenannte Sneak-O-Mat, wo die Leute bewerten können, wie sie den Film fanden, der war überbordend voll bei Daumen hoch und Daumen quer und fast gar nicht bei Daumen runter. Also die Leute haben das komplett anders gesehen als ich. Ich hätte jetzt, und wenn ich jetzt dann vielleicht Punkte gebe, dann merkt man das ja auch, ich würde dem Film jetzt vielleicht 4 Punkte geben oder 4,5 maximal. Also wir sind so irgendwo in der Mitte, aber mit Tendenz nach unten. Und das war für die Leute, die in der Sneak waren, offensichtlich anders. Also wenn man da den Durchschnitt bildet, ich habe es gerade nicht ausgerechnet, aber ich würde sagen, wir liegen dann deutlich über 6 Punkte. Und das hat mich erstaunt, wie ich da rausgekommen bin, wie viele Leute da einfach mit Begeisterung und wie viel auch gelacht wurde in der Sneak und Leute sich wirklich beäumelt haben über die blödesten Witze. Aber irgendwie schien der für das Sneak-Publikum einen Nerv zu treffen, obwohl das ja auch alles keine Franzosen waren, nehme ich zumindest an.
Ja, französische Komödien kommen halt in Deutschland dann doch oft gut an, ne?
Ja, aber das war jetzt keine Stieß oder sowas. Das hatte, von der Qualität war das weit weg.
Mhm.
Aber gut. Keine Ahnung.
Tja, du hast es nicht verstanden, offensichtlich.
Offensichtlich habe ich keine Freunde oder verstehe das nicht mit den Freundschaften. Und obwohl Segeln ist durchaus ein Thema bei mir. Also ich bin ja immer noch dabei zu versuchen, einen Segelschein zu machen. Das hat schon irgendwie einen Nerv getroffen, aber das war halt nur so ein Setting. Also es hätte jetzt auch genauso gut, was weiß ich, einen Wohnwagen oder das war halt nur das Vehikel, um die Leute möglichst eng aufeinander zu sperren und dazu zu zwingen, miteinander auszukommen.
Ja, oder so eine Hütte am See.
Ja.
Da gab es doch vor ein paar Jahren diesen amerikanischen Film, den es mittlerweile, glaube ich, in mehreren Iterationen auch schon gibt, mit genau dem gleichen.
Ja gut, aber da kann sich ja immer noch theoretisch einer abseilen und kann sagen, ich gehe jetzt mal wandern und ist dann weg für ein paar Stunden. Das geht natürlich auf dem Boot nicht. Du bist halt
aufeinander
geschweißt und das ist dann halt so. Der Film ist auch so, die kommen auch in keinem anderen Hafen an. Also der Film endet, bevor sie irgendwo ankommen. Also das spielt immer eine relativ kurze Zeit, vielleicht über eine Nacht und einen Tag oder sowas. Das ist irgendwie so eine Überfahrt zu, wie gesagt, das Ziel ist Korsika, aber da kommt der Film gar nicht an. Und dann ist schon zu Ende. Ja,
okay.
So viel dazu. Das war Unter Freunden, französische, nicht Sommerkomödie, es spielt im Sommer, aber es läuft in Deutschland an am 31.12. Insofern habt ihr noch.
Das ist ganz schön spät. Aber ganz schön weit im Voraus habt ihr da den Film gekriegt.
Ja, das stimmt. Das war jetzt vergangenen Mittwoch. Wir können ja mal gerade kurz darüber reden, warum diese Folge so spät kommt. Das eine Verkettung unglücklicher Umstände, würde ich sagen. Ne? Bei mir war es der Umzug meiner Mutter, in dem ich das ganze Wochenende involviert war. Und ich glaube, Stefan hat es irgendwie niedergestreckt.
Ja, der hat Migräne gehabt mehrere Tage.
Naja, der ist irgendwie gar nicht, dem hat es gar nicht gut mitgespielt. Und bei dir waren die Termine dann auch so, aber du hättest ja dann eh nur noch alleine aufnehmen können.
Ja, und, genau. Alleine ohne den Film gesehen zu haben.
Ja, genau. Ja, und es ist sehr ärgerlich gelaufen irgendwie, weil halt Stefan mit in der Sneak war. Wir hätten jetzt eigentlich zu zweit darüber reden können, aber heute hat er Training, also irgendwie.
Vielleicht kommt er nachher noch rein.
Genau, das können wir vielleicht noch, dann können wir ihn nochmal kurz auf den Film ansprechen. Das ist natürlich gemeinerweise nicht, was ich gesagt habe. Naja, wir werden sehen. Was haben wir noch an Themen? Hast du eine Droge der Wahl am Start eigentlich? Ich habe heute nur Wasser.
Ja, habe ich.
Erzähl.
Ich trinke Gurktaler Alpenkräuter.
Ach je, das ist so ein Kräuterschnaps oder Kräuterlikör?
Kräuterlikör ist es, den ich ziemlich gut finde. Also im Endeffekt so eine Alternative zu Jägermeister, wenn man so will.
Hast du mir schon mal vorgeschwärmt, glaube ich.
Genau, gibt es in irgendeinem Discounter einen von diesen, deren Namen ich mir nicht merken kann, so Norma oder Netto oder Plus oder ich weiß gar nicht, ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich glaube, Plus gibt es schon gar nicht mehr, oder?
Ich weiß nicht. Genauso überfragt wie du.
Und den mag ich gerne. Und vor allem ist er gut für die Verdauung. Ich war nämlich heute Raclette essen und ich vertrage Raclette überhaupt nicht. Das ist ganz, ich gibt kaum Essen, was ich so schlecht vertrage.
Wegen dem Fett wahrscheinlich, oder?
Ja, genau, wegen des Käses. Und weil man immer zu viel isst. Also man merkt halt immer beim vorletzten Pfännchen, dass es eigentlich schon reicht. Das knört man dann auch rein und hat dummerweise das nächste Pfännchen schon aufgelegt. Und das muss man dann halt auch noch essen. Und dann ist man immer drüber.
Ja, stimmt.
Und dann kommt noch dazu, dass meine Schwiegereltern so schweizerisch angehaucht machen. Also sie nehmen Schweizer Raclette-Käseplatten dafür. Und die sind halt viel dicker. Also ich würde sagen, obszön dick. Und das heißt, du frisst eine unglaubliche Menge Käse. Und bist eben, ja, du isst halt ein Pfännchen nach dem anderen und irgendwann ist es halt mehr als genug. Also mir war richtig schlecht. Bestimmte Stunden.
Klingt nach dem Essen, was ich mal wieder essen müsste. Also zum einen mag ich Raclette ganz gerne. Ich mag Käsefondue ehrlich gesagt lieber von diesen den Tisch sitzen. Weil da isst man ja auch absurde Mengen Käse dabei, oder?
Ich finde Fleischfondue noch besser. Fleisch in Öl.
Ja, nee, ach dann lieber Käsefondue ehrlich gesagt. Mit einer schönen Käsefondue-Mischung.
Fleisch in Öl und dann nur so ganz kurz in Öl reingehalten und dann praktisch noch roh mit ein bisschen Kruste außenrum essen.
Ja, wie er es braucht. Also,
ja. Also Käsefondue ist mir auch lieber als Raclette. Also.
Ja, Raclette, hast du schon mal, ich weiß gar nicht, habe ich diese Camping-Raclette-Geschichte mal erzählt?
Nicht, dass ich wüsste.
Letzten Sommer, wo wir mit dem Bulli im Spanien waren, haben wir uns irgendwann diese Dekadenz gegönnt und, was heißt Dekadenz? Also, wir haben halt ein absurdes Ding mal irgendwann gekauft, aus einer Laune heraus, und zwar ein Camping-Raclette. Das sinnloseste Stück Metall, das wir je gekauft haben. Aber halt super witzig, weil ist es im Grunde so ein kleines Fähnchen, wo du vier Teelichter, also du kannst auch sechs reintun, aber mit vier wird es schon heiß genug, machst du halt Teelichter rein und dann hast du so einen Halter, wo die Teelichter drin sind und da kommt dann oben das Fähnchen drauf und dann ist das halt direkt über den vier Flammen und damit wird das Ding halt knallerheiß.
Echt? Das wird heiß genug?
Das wird heiß genug, um Käse.
Aber du hast nur ein Fähnchen?
Du hast nur ein Fähnchen und dann machst du das Raclette so Schweizer-Style. Und die Schweizer, so habe ich das zumindest mal erlebt, als ich in der Schweiz Raclette gegessen habe.
Da besteht es ja fast nur aus Käse, ja?
Naja, da ist es auch so, dass die anderen Sachen nicht mitgebraten werden, genau. Sondern du hast Kartoffeln zum Beispiel sind schon gekocht und alle anderen Dinge bleiben halt so, wie sie sind. Also Tomaten bleiben halt einfach roh und, also roh sind sie ja eh, aber sie werden auch nicht heiß gemacht. Also es kommt nicht alles aus Fännchen und dann ins Feuer, sondern du tust Dinge auf deinem Teller zusammenstellen, machst nur den Käse ins Feuer und gießt dann den zerflossenen Käse über das, was du dir auf deinem Teller zusammengestellt hast und isst das dann.
Aber dann kann ich doch auch gleich Käsefondue essen.
Ja, nee, du überbackst ja Dinge mit Käse und bei Käsefondue nimmst du ja immer nur Brot.
Nee, also wir nehmen da auch Pickles.
Das ist aber nicht Schweizer Style Original, oder?
Aber ich glaube, der größere Unterschied ist eher, dass, obwohl, nee, bei diesen, wenn du es über Teelichter machst, und ich hätte jetzt gedacht, der größere Unterschied ist, dass du beim Raclette ja eine Käsekruste auch bekommst, weil du ja auch von oben Hitze hast, aber das hast du ja bei denen nicht.
Das kommt da nicht, die kommt dann halt von unten, wenn du es lang genug brätst.
Ja.
Aber ja, für Camping, das Witzige war halt, wir saßen halt am Atlantik, ja. Wir sitzen halt am Atlantik mit kurzen Hosen und T-Shirt und es wird langsam dunkel und dann sitzt du irgendwann im Dunkeln an deinem Tischchen und das Meer hörst du nur noch, du weißt immer noch, dass es da ist, auch wenn du es nicht mehr sehen kannst, weil es dunkel geworden ist, und isst halt Camping-Raclette. Das ist völlig absurde.
So ein Quatsch.
Das war irgendwie eine witzige Situation. So. Du trinkst da Unmengen Wein zu und dann ist die Welt schön. Das kann man so kann man es aushalten.
Ja, also das klingt alles super, bis auf diesen Raclette-Unsinn.
Ja, ich sag ja, das ist quatschigste Camping-Zubehörgerät, das wir je gekauft haben.
Ja. Nee, aber insgesamt ist Raclette einfach nicht so meins. Es ist so. Ja. Es schmeckt mir auch nicht gut genug, muss ich sagen. Es ist immer so, es ist ja ungewürzt, mehr oder weniger.
Also ohne den Pfefferstreuer gehe ich in kein Raclette.
Ja.
Also.
Genau, man würzt dann immer so ein bisschen nach. Ich habe dann heute auch mit so scharfer Soße und so, aber. Ach, ich weiß nicht, das ist mir, vielleicht bin ich auch zu faul, das ist mir zu viel Arbeit und du isst, also ich esse da so unbewusst. Also ich pratzelt sich immer irgendwas in seiner Pfanne zusammen, dann ist es fertig und dann macht man schon das nächste und dann isst man das und, ah, ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie nicht so ein richtiger Genuss. Ich bin nicht so ein großer Raclette-Fan. Nee. Und jetzt muss ich halt Gurktaler trinken, damit mein Magen sich wieder beruhigt.
Recht hast du. Und mit dem beruhigten Magen kannst du uns jetzt mal erzählen, wie der Tatort am Wochenende war.
Ja, am Sonntag kamen ja zwei Tatorte.
Tatörze.
Direkt hintereinander. Ich weiß nicht, ob die beide neu waren. Ich glaube aber ja.
Ich habe sie beide nicht gesehen, weil ich war, wie gesagt, im Umzug begriffen. Oder beziehungsweise am Helfen.
Der erste war so ein Münchner Tatort. Naja, die sind ja immer... Ja, die sind ja immer gleich im Endeffekt.
Martha und Illich, oder wie sie heißen.
Ja, genau. Martha und Illich, ja. Und der zweite, das war ein Weimarer Tatort mit Tschirner und Ulmen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Weimarer.
Dem du auf Twitter so rumgemeckert hast, habe ich mir den runtergeladen, aber ich habe es noch nicht geschafft, ihn anzugucken.
Hast du nicht geschaut? Oh, ich habe mich ziemlich geärgert, muss ich sagen. Vor allem wegen Tschirner, weil ich finde die einfach furchtbar. Und ich finde ihre Masche so abgegriffen. Die ist halt keine Schauspielerin. Die spielt nur sich selbst. Also bei Ulm kann man das ja auch gerade im Tatort schon auch unterstellen. Aber von dem weiß man wenigstens, dass der auch andere Rollen kann oder dass der so eine gewisse Bandbreite hat. Aber bei ihr ist es halt immer nur ihre cool, ironische Berliner freche Schnauze. Das geht mir so nicht runter. Weil es ist halt nur sie. Und wenn man das nicht mag, dann ist es halt viel zu wenig. Oh, hat mich echt genervt. Und das andere, was mich genervt hat, war, dass die dauernd das Tatortmotiv, also diese Anfangsmusik, haben sie dauernd als Hintergrundmusik gedudelt. Sollte irgendwie cool und retro wirken wahrscheinlich. Aber es hat mich nur genervt.
Okay.
Nee, ärgerlich. Wirklich ärgerlicher Tatort.
Worum ging es denn eigentlich?
Ach, ich weiß es schon nicht mehr. Es war
irrelevant, okay.
Es war echt irrelevant, ja. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich habe mich so geärgert. Es war so eine belanglose Tatortgeschichte. Es war wirklich völlig egal. Es war eben auch so eine Selbstdarstellung von Tschirner und Ulm. Also, okay. Dann paar ganz nette Karlauer, die aber auch spätestens beim zweiten echt genervt haben, weil es halt wirklich derbe Karlauer waren. Also dumme Wortspiele. Oder ja, dann die eine Frau, ja, schaut halt gern fern, am liebsten Tatort. Ha, 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 ha. Ja, großer Brüller. Also so Witze auf dem Niveau.
Okay. Ja, gut, dann freue ich mich ja schon auf das, was ich da heruntergeladen habe.
Ja, du stehst ja wenigstens auf Tschirner. Ich meine, für dich ist es wahrscheinlich einfacher.
Ich mag zum einen diese Berliner Schnauze natürlich sehr gerne und ich mag die Tschirner auch ganz gern sehen. Aber jetzt bin ich natürlich vorgewarnt und das kann ja auch nach hinten losgehen, wenn man dann so auf sowas gestoßen wird, worauf man dann achtet. dann kann man es, what has been seen can't be unseen, das ist ja dann auch immer das Problem, ne?
Ja, aber vielleicht ist ja trotzmäßig, findest du es dann extra gut.
Kann das ist sein. Eher so dein Charakterzug.
Das ist eine wilde Unterstellung.
Ja, natürlich. Nee, bei dir ist eher, dass du was trotzmäßig extra schlecht findest.
Genau. Stimmt, trotzmäßig extra gut ist nicht so meins.
Ja, aber kann sein, da habe ich mich wirklich geirrt mit den Vorzeichen. Ja, na gut. Okay.
Du schaust Voyager im Moment, hast du erzählt.
Ach ja. Das,
Wo bist du denn angelangt?
Ich bin, wollen wir jetzt echt, da müssen wir wohl, oder?
Jetzt habe ich dich da reingequatscht.
Ja, okay, gut. Also wer das nicht hören möchte, weil Christoph schon so oft über Voyager geredet hat, das ist der Moment, unsere Kapitelmarken auszuprobieren. Aber machen wir es kurz. Ich bin jetzt Anfang der vierten Staffel.
Sehr gut.
Zweite Folge habe ich jetzt geguckt. Die dritte ist schon auf meinem Tablet, damit ich sie morgen im Zug gucken kann. Das ist ziemlich praktisch, weil eine Folge Voyager ist so ja so knapp 45 Minuten oder manchmal 47 oder sowas. Wenn man Vorspann und Abspann abzieht, dann ist man so knapp unter 45. Und das deckt sich ganz hervorragend mit meiner Zugfahrt. Die dauert nämlich 40 Minuten. Und ich sitze aber vorher schon immer so ein, zwei Minütchen im Zug drin, bevor er losfährt. Und dann kann ich direkt Play drücken und dann reicht's genau. Und dann haut das genau hin, dass ich den Abspann wegklicken kann, wenn ich aussteige. Jetzt bin ich genau an der Stelle, wo Kes gerade gegangen ist und Seven of Nine gekommen ist.
Oh, sehr schön.
Da stehe ich jetzt.
Aber jetzt wird's gut.
Also man hat jetzt den Raum der Kazon verlassen, Ende der zweiten Staffel oder Anfang der dritten. Man hat jetzt den Borg-Space erstmal geschafft, aber wahrscheinlich kommen da noch mehr, nehme ich an.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja, ja.
Die Borg kommen schon, ja, die kommen Borg schon immer mal wieder. Schon,
ist man jetzt diese komische Species 470 irgendwas? Also diese komische.
Die kommen auch noch ein paar Mal, ja.
Okay, da freue ich mich schon drauf. Aber da weiß man jetzt, wie man gegen die kämpfen kann. Da hat der Doktor ja hingekriegt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht das mit, wie heißt es im Voyager Rewatch Podcast? Den hat man uns in den Kommentaren empfohlen, als ich das erste Mal erwähnt habe, dass ich Voyager gucke. Wurde mir dieser Podcast empfohlen. Sehr interessantes Konzept eigentlich. Zwei Mädels haben Voyager geschaut im vergangenen Jahr, haben zu jeder Staffel eine Folge gemacht. Also es gibt nur 7 Folgen von diesem Podcast. Oder vielleicht gab es eine Nullnummer, aber ich glaube, es gibt nur 7. Und es ist natürlich blöd, so die übliche Podcast-Player-Software möchte natürlich irgendwie alles runterladen und dir irgendwie einsortieren und am besten noch nach chronologischer Reihenfolge, und da der Podcast schon was älter ist, also die sind ja alle schon fertig gesendet, die Folgen, tut er dir das dann natürlich immer ganz oben auf die Liste, weil ist ja alt, musst du zuerst hören. Das funktioniert natürlich jetzt für mich nicht, weil ich muss die immer zurückstellen und immer wieder als, oder beziehungsweise muss sie halt als nicht gedownloadet, aber unplayed auf meinem Device lassen, damit ich dann immer, wenn ich eine Staffel fertig habe, was ich jetzt gerade eben wieder hatte vor 2 Tagen, kann ich dann hingehen und kann die nächste Folge, also jetzt in dem Fall die Folge 3 für die dritte Staffel, konnte ich dann runterladen und dann anhören, und dann hat man direkt voll Lust, wieder in die vierte Staffel einzusteigen. Und ich hätte mir mittlerweile schon gewünscht, die hätten vielleicht irgendwie, weiß nicht, 2 Folgen pro Staffel oder noch mehr gemacht, weil man merkt, dass sie sich ein Zeitlimit gesetzt haben, pro Folge nur so und so lange zu reden, irgendwie sowas wie 1,5 Stunden oder so ist, glaube ich, das Ziel. Ein paar Mal schießen sie drüber hinaus, hab ich schon gesehen. Aber das ist natürlich immer viel zu wenig, um jede Folge wenigstens mal ganz kurz anzudiskutieren. Aber es ist ein schöner Podcast, der das Ganze auch nochmal aus so einer weiblichen, feministischen, angehauchten Sicht nochmal betrachtet, was hat Voyager da abzuliefern. Ist ja die einzige Serie mit einem weiblichen Captain, also insofern ist ja prädestiniert, aus der Brille betrachtet zu werden.
Ja, und es ist natürlich jetzt auch interessant, da Seven of Nine auftaucht, weil die ja ein extremes Sexsymbol ist in der ganzen Star Trek Welt. Wäre ja albern, was anderes zu behaupten. Aber eben auch darüber hinaus ein wirklich spannender Charakter ist. Also eben gerade dieses Zweischneidige. Einerseits so ultra sexualisiert attraktiv und auf der anderen Seite eben so eiskalt, eben dieses, ja, Roboterhafte eben, was wir von Data kennen. Zum Teil noch cooler als Data. Ja. Wäre natürlich interessant, was jetzt aus deren Sicht. Aber gut, kommt dann ja.
Kommt dann ja für mich erst, wenn ich Folge 4 hören kann, weil ich könnte jetzt natürlich schon in Folge 4 reinhören, aber dann erzählen sie mir ja schon alles, was irgendwie in der Staffel passiert.
Ja, nee, das will ich ja nicht. Nein.
Aber also natürlich war da schon so ein Thema wie dieser ganze Seska-Plot mit diesem, mit dieser Hassschwängerung und so, das wurde alles schön beleuchtet, dass sich da Seska doch mit der DNA von Chakotay selbst geschwängert hat, so eine Samenraub ohne Samenraub-Geschichte, alles. Also,
ja, die Schwängerungen in Voyager sind eh so ein bisschen, obwohl in Star Trek sowieso. Bei der Enterprise gibt's sowas auch.
Echt? Bei der normalen, bei der TNG oder bei der Classic?
Bei diesem Prequel.
Ach so, bei der Enterprise, ja, okay.
Enterprise. Da gibt's so eine herrliche Szene, wo der erste Offizier mit einer Alien-Frau so ein komisches Ritual vornimmt, was eigentlich so ein bisschen esoterisch angehaucht ist. Und er merkt halt nicht, dass es Sex ist und plötzlich ist er halt schwanger.
Auch schön.
Ja.
Ja, auch in der dritten Staffel jetzt irgendwie.
Die Amphibiengeschichte.
Die Amphibiengeschichte ist in der zweiten Staffel. Das ist ja völlig absurd gewesen. Also diese Ultra-Evolution und am Schluss sind es irgendwelche Echsen und Tom Paris schwängert oder möchte. Schwängert Janeway und die Kindertiere, Echsen krabbeln dann irgendwie weg und dann verwandelt sich. Das ist völliger Blödsinn, diese Folge. Ja, oh mein ist Gott. Schlimm. Nee, aber dann auch diese Q-Nummer, wo Q irgendwie an Bord kommt und möchte mit Janeway ein Kind machen. Mhm. Und wird dann, ist der ultra creepigste, ekligste Anbagger-Typ, den man sich irgendwie vorstellen kann. Und
passt aber irgendwie zu Q.
Es passt natürlich total zu Q, aber es ist halt auch irgendwie eklig anzuschauen. Und am Schluss hat er dann mit einer anderen Q Sex, was dann darauf rausläuft, dass sie nur mit den Fingern sich berühren und dann blitzt es einmal und das war's dann. Und so die omnipotenten Superwesen und dann ist es mega unspektakulär und ich sehe so, hä, das war's jetzt?
Ja, du weißt ja nicht, was in diesem Moment, wo es geblitzt hat, alles passiert ist. Die haben ja eine ganz andere Vorstellung von Raum und Zeit und so.
Ja, ja, vielleicht war das nur wieder die Darstellung, damit wir das mit unseren beschränkten
genau.
Wahrnehmungsfähigkeiten irgendwie überhaupt auf die Kette kriegen. Tja, na gut.
Also, du kannst dich auf jeden Fall auf schöne Folgen freuen. Es wird jetzt besser. Es wird alles ein bisschen tiefer und wird ein bisschen, ja, auch komplexer und übergreifender.
Das hat man in der dritten Staffel schon gemerkt, dass sie so langsam beginnen.
Ist in allen Star Trek Generationen ja, oder fast in allen so. Also bei Next Generation war das ja auch so.
Ja, aber es ist erstaunlich, dass sie es immer wieder diese Zeit
brauchen. Bei DS9 auch. Ne? Ist komisch, ja? Ist komisch.
Dass sie am Anfang so wirklich diese Folgen...
So Einzelfolgen machen?
Ja, und die sind dann auch alle so... Ich meine, klar, okay, am Anfang der ganze Seska-Plot, das ist schon irgendwie... Haben da auch mal Dinge, Konsequenzen für die nachfolgenden Folgen. Also wenn Seska geht, dann ist sie natürlich weg. Und wenn sie dann wiederkommt, dann muss ich irgendwie schon wissen, die war da mal auf dem Schiff und ist irgendwann abgehauen. Wenn ich das nicht weiß, dann verstehe ich unter Umständen was nicht. Aber nichtsdestotrotz, am Anfang sind halt alle Folgen so gebaut, dass du ja, man muss das halt auch sehen aus der Zeit, ne? Also es gab keine DVD-Boxen. Mhm. Es gab keine, wahrscheinlich keine VHS-Kassettenboxen mit allen Folgen.
Obwohl, ich weiß nicht, ob es daran nur liegt, also es ist bei Voyager, es wird jetzt schon zusammenhängender, aber es bleibt bis zum Ende schon auch so eine Serie, wie Next Generation ja auch war, wo die schon Einzelfolgen basiert ist, was ja DS9 was ja älter ist als Voyager, weniger war. Also das kann nicht nur in der Zeit begründet liegen, sondern es ist, ich weiß nicht, ob das diese Raumschiffgeschichte oder...
Nee, also ich glaube, DS9 hat ja bis auf Doppelfolgen oder so, aber im Wesentlichen zwar übergreifendere Handlungsbögen gehabt, aber eine Folge war immer eine Folge und die war immer irgendwie abgeschlossen. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Wenn du Breaking Bad schaust, ist das ja nicht mehr so.
Nee.
Und das liegt, glaube ich, ganz klar daran, dass du halt heute Netflix und DVD-Boxen hast und Leute Dinge in der Reihenfolge gucken. Weil sie es eben können. Weil du irgendwie, auch selbst wenn du jetzt keine DVD-Box kaufst und kein Streaming machst, dann hast du einen Festplattenrekorder oder sowas. und verpasst halt einfach keine Folge mehr. Und das war früher ja nicht so. Wenn du es verpasst hast, hast du es verpasst. Und dann kam es das nächste Mal in 2 Jahren.
Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist. Ich glaube, oder das bilde ich mir jedenfalls ein, dass es auch so eine so ein Bewusstsein für den Wert von Serien, dass der einfach damals noch nicht so da war. Früher war eine Serie einfach was, ja, was man so etappenweise vorgesetzt bekommen hat. Und diese Chance, dass man einfach eine sehr komplexe, sehr große Geschichte schön erzählen kann, mit viel Raum, das ist erst entstanden. Das war halt in den 80er Jahren, Serien gab es das halt noch nicht. Da war das im Endeffekt Fast Food. Es gab zwar gute Serien, keine Frage, es gab auch ein paar Soaps, die eben wie Dallas oder Denver, die fortlaufend waren. Aber diese Idee, die man heute ja bei Game of Thrones und Breaking Bad und im Endeffekt allen Serien hat, oder vielen Serien hat, das ist eine große Geschichte und die erzählen wir einfach in ganz vielen kleinen Happen. Das war noch nicht so verbreitet, gell?
Ja, also ich glaube zumindest, dass die Darreichungsform da zumindest durch die Möglichkeit jetzt das so zu verabreichen, dass die Leute halt, dass du sehr viel radikaler diese Idee verfolgen kannst, als du es früher, sag ich mal so.
Ja, klar.
Dass du jetzt sagen kannst, okay, wir können es wirklich einfach eiskalt darauf anlegen, dass du jede Folge gesehen haben musst, um zu kapieren, was hier überhaupt los ist. Wenn du bei Breaking Bad einfach irgendwo mittendrin einsteigst, die Hälfte der Handlungsfäden ist dir komplett schleierhaft wahrscheinlich für 10, 15 Folgen, bevor du mal kapierst, was los ist. Kann ich es nur vermuten, habe ich nicht ausprobiert, weil ich es in der Reihenfolge gesehen habe, wie wahrscheinlich fast alle, aber...
Aber es gibt ja Serien, eben Soap Operas, die total fortlaufend sind und wo man trotzdem sofort reinkommt.
Ja, aber die sind ja bei weitem nicht so komplex. Also wenn ich jetzt irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten anmache, dann verstehe ich zwar irgendwie die ersten 2 Folgen auch nicht, wieso die sich dauernd zoffen, dann kapiere ich dann halt irgendwann später, dass die sich halt hassen irgendwie, warum auch immer. Und aber das ist ja alles so belangloser Blödsinn. Und bei Breaking Bad, da haben ja lauter jede kleinsten Details haben alle irgendwelche Bedeutungen, die du aber nur verstehst, wenn du halt alles gesehen hast. Und wie gesagt, ich würde es gar nicht ausprobieren, da in der Hälfte einzusteigen, weil es halt sinnlos ist irgendwie. Dafür ist es auch nicht gemacht.
Ja, und das Lustige ist, jetzt wo man Star Trek eben in der DVD-Box schaut oder bei Netflix, merkt man, dass die auch eigentlich nicht dafür gemacht waren. Dass die zwar so funktioniert haben, dass man Folgen einzeln schauen kann, aber es halt so ein großer Mehrwert ist, wenn man es in einem wegschaut.
Genau, aber dass man halt auch merkt, dass sie Hemmungen davor haben, das zu weit auszureizen. Also eine einzelne Folge hat immer, sagen wir mal, 90% ist eine Geschichte, die innerhalb dieser Folge zum Abschluss kommen muss und danach auch komplett folgenlos bleibt. Und 10% sind irgendwie, ist jetzt nur mal so eine Zahl, ist halt irgendwie die Weiterentwicklung der größeren Geschichte. So Kleinigkeiten, die dann so nebenbei passieren. Und wenn du,
boah, also so wie ich das in Erinnerung habe, war es aber bei DS9 gerade in den späteren Folgen so, dass da extreme Cliffhanger waren. Also da haben wir dann zum Teil 4 Folgen am Tag geschaut, wo wir nicht abschalten konnten. Weil es halt Cliffhanger waren.
Okay. Ja, dann ist DS9 da an der Stelle anders. DS9 muss ich, glaube ich, auch nochmal mit anderen Augen gucken.
Ja, unbedingt. Das ist so wertvoll.
Ja. Das mache ich dann danach. Aber lass mal zum nächsten Thema kommen. Das ist nämlich direkt sozusagen der passende Übergang dafür. Denn ich gucke, Voyager gerade.
Moment, eine Frage hatte ich noch.
Hau rein.
Ach nee. Nee, mach du mal weiter, genau.
Also ich gucke Voyager im Moment bei Amazon Prime. Also Amazon Instant Video, Instant Love, wie wir es mal getauft haben. Da gibt es leider kein DS9, sonst hätte ich mit DS9 angefangen, weil das wäre in der Reihenfolge das Richtigere gewesen. Aber konnte ich nicht machen, weil haben sie nicht. Und, oh, was ist bei euch los?
Ah, der Lutz ist gerade aufgewacht und die Theresa will gerade ins Bett gehen.
Ah, okay, dann müssen wir uns kurz fassen.
Nö, das ist jetzt, passt schon.
Okay. Also, wie gesagt, bei Amazon Prime gibt es Voyager, alle 7 Staffeln, in Deutsch und Englisch. Das ist ja am Anfang bei Prime immer nicht selbstverständlich gewesen, dass es die Originalsprache auch dazu gibt, aber hier ist sie verfügbar. Und ich gucke das auch auf Englisch. DS9 gibt es nicht, das muss ich mir dann irgendwie woanders her beschaffen oder wahrscheinlich einfach mal diese DVD-Box bestellen. Von Star Trek Next Generation gibt es jetzt übrigens eine Blu-ray-Box, die haben sie nochmal neu abgetastet. Das ist echt fies, weil ich habe die DVD-Box natürlich für diesen unfassbaren Preis, den sie damals gekostet hat, komplett gekauft und ich werde nicht nochmal so viel Geld ausgeben.
70 Euro oder so?
Mehr, 100, naja nee, da war 120 Mark pro Staffel oder so.
Ja genau.
Also oh, das ist so 700 Mark ungefähr für alle oder mehr.
Ja schon, wenn man sich überlegt, was jetzt die DVD-Boxen komplett kosten.
Ja, hör mir auf, ich darf, da gar nicht drüber nachdenken. Ja, und wie gesagt, davon gibt es jetzt eine Blu-ray-Abtastung. Aber zurück zu Amazon. Diese Amazon-App auf dem iOS hat jetzt ein Update bekommen neulich. Die ist ja im Gegensatz zu Netflix auch in der Lage, Offline-Verfügbarkeit zu machen, so wie WatchEver das auch kann. Netflix kann das ja nicht. Der Chef von Netflix hat sich ja da mal sehr prominent geäußert und hat gesagt, so ein Offline-Verfügbarkeitsmodus für unsere Streaming-Sachen, das wäre eine Krücke. Ich weiß es nicht mehr genau, was er formuliert hat, aber so sinngemäß nach dem Motto, das ist ein Übergangsproblem, was wir nicht mehr haben, wenn die Netze mal endlich gut genug sind, dass die Leute überall schnelles Internet haben. Da hat er ja, natürlich genau. Auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite, das wird halt noch dauern, gell?
Da, genau, da ist er, glaubt er da halt an eine Utopie?
Ja, nee, das nicht. Also man sieht ja, dass das geht an Ländern wie Finnland oder so, aber das wird halt noch dauern, halt, da ist er selber dann in Rente, ja? Also das wird er nicht mehr erleben, dass irgendwie in Deutschland irgendwie mal ich LTE habe und da so viel Daten durchballern kann, dass ich mir es problemlos erlauben kann, jeden Morgen und jeden Abend jeweils 45 Minuten Video im Zug zu gucken und dann am Ende des Monats nicht out of Datenvolumen zu sein.
Ja, also das ist aber eine absurde Idee, sein eigenes Geschäftskonzept von einer Technologie abhängig zu machen, die es noch nicht gibt.
Naja, ich meine, sein Geschäftskonzept funktioniert ja hervorragend, aber er ärgert halt einen Teil Segment seiner Kunden, die darauf Wert legen würden.
Ja, genau.
Ja, wahrscheinlich.
Wäre nicht nötig eigentlich.
So, Amazon macht es, WatchEver macht das auch. Man kann dort hingehen und kann sagen, hier, lad mir das mal runter. Dann lädt er das runter und dann hast du eine gewisse Zeit lang, bist du dann offline Herr über dieses Video. Wenn du es einmal anfängst zu gucken, dann löscht es sich auch irgendwann danach. Da hast du dann irgendwie 48 Stunden oder sowas. Aber das reicht ja erstmal, um morgens das Ding anzustecken, zu sagen, hier lad mir mal die nächste Folge Voyager runter, duschen zu gehen. Wenn man wieder rauskommt, ist das Ding fertig. Dann packt man das ein, guckt im Zug diese Folge und dann löscht man sie wieder. Das geht halt mit Netflix nicht, mit Amazon geht das. Und jetzt habe ich entdeckt, nach dem neuesten Update gibt es eine Funktion und die ist so abgefahren. Das nennt sich X-Ray, powered by IMDb. Und offensichtlich gibt es zu einigen, also erstmal ist das so eine Art Informationsdienst, wo du gucken kannst, wer spielt in diesem Film mit, wie heißt die Rolle, wie heißt der Schauspieler, also im Grunde so die ähnlichen Informationen, als würdest du parallel irgendwie noch ein zweites Gerät haben und würdest in die IMDb gucken zu diesem Film oder zu dieser Serie. Was aber bei einigen Filmen verfügbar ist, und das hat mich echt weggeflasht heute, ich habe nämlich gerade angefangen, einen Film zu gucken, den ich nächste Woche besprechen werde, und da ist diese Funktion aktiviert. Und zwar zeigt er dir an, wer in diesem Film mitspielt, und zwar in der aktuellen Szene, die gerade läuft. Und das ist total abgefahren. Du guckst und es laufen zwei Leute auf dem Bildschirm rum. Du tippst den Bildschirm an, sodass dieses Control-Overlay eingeblendet wird. Und dann siehst du halt an der Seite eine Liste von Schauspielern und denkst dir, da stehen ja jetzt nur drei Namen. Da spielen ja mehr als drei Namen in diesem Film mit. Und es sind auch irgendwie total unwichtige Namen. Es sind ja gar nicht die Hauptdarsteller, die da stehen. Warum sind jetzt ausgerechnet diese drei? Bis ich dann kapiert habe, es sind die drei Namen von den drei Typen, die gerade in dieser Szene rumlaufen. Und dann wartest du kurz, bis der nächste Schnitt kommt und unsere Hauptfigur in irgendein anderes Gebäude reinläuft und dann wechseln die Namen da an der Seite. Und dann siehst du, okay, da ist der Schauspieler, der den Hauptdarsteller spielt und dann steht irgendwie, was weiß ich, Receptionist und dann siehst du eben die Schauspielerin, die die Rezeptionistin spielt und total abgefahren. Also so richtig.
Kommt die auch mal zu Ehren, ist doch schön.
Ja, und wenn du dann halt, und ich habe das dann auch sofort ausgenutzt, weil ein bisschen später im Film kommt so ein Bösewicht, so ein Typ, der den anderen quält und ich denke mir, ah, den kenne ich und sofort angetippt und dann siehst du halt, in dieser Szene unterhalten sich zwei Leute, einer von denen ist mein Bösewicht und dann werden die eingeblendet, auch so mit dem Foto aus der IMDb und dann weißt du sofort, ah klar, der ist das, alles klar, verstanden. Und tolle Funktion, wirklich tolle Funktion. Und auf der einen Seite ja so simpel, aber natürlich auch irgendwie eine Menge Arbeit. Also irgendjemand muss ja mal sich hingesetzt haben für eine Menge Filme und muss so an dieser Timeline sozusagen jeweils irgendwie immer das Häkchen gesetzt haben für, ja, ist in dieser Szene, der ist auch in dieser Szene, der ist nicht in dieser Szene. Und das so Szene für Szene muss ja jemand so eine Timeline zusammengeklickt haben. was dann am Ende wahrscheinlich einfach nur ein XML-Dokument oder sowas ist oder ein JSON-File. Und dann ist das natürlich sehr einfach zu programmieren, wenn die Daten mal da sind. Aber irgendwie trotzdem sehr faszinierend. Also es nennt sich X-Ray, diese Funktion, und ist jetzt in der neuen Amazon-App zumindest auf iOS drin. Wahrscheinlich auf Fire-Tablet, auf Android vermutlich auch. Das weiß ich nicht sicher, bei iOS ist sie auf jeden Fall drin. Und wer ohnehin Amazon Prime-Kunde ist und das benutzt, der sollte mal, während so ein Film läuft, oder mal darauf achten, ob der Film, den er oder sie als nächstes guckt, möglicherweise dieses X-Ray-Logo hat, dass er das unterstützt. Dann ist das irgendwie ein cooles Feature. Vor allen Dingen, wenn man so regelmäßig dabei ertappt zu denken, oh, den Schauspieler kenne ich, wer ist das? Und wenn es so Hauptdarsteller sind, dann ist das immer einfach. Dann macht man die IMDb auf und dann die ersten drei Namen, die oben stehen, einer von denen ist es. Aber oft ist es ja so, da ist irgendeine Nebenrolle, die kommt einmal ins Bild gelaufen, und wenn man dann rausfinden will, wie der Schauspieler oder die Schauspielerin heißt, dann scrollt man bei der IMDb diese endlose Liste von 80 oder 100 Darstellern, die dann im Film mitgewirkt haben, runter, und irgendwo dazwischen ist dann vielleicht dieser Name, und dann ist man sich auch nicht mehr sicher, dann weiß man nicht mehr, wie die Rolle hieß, weil die war so klein, vielleicht wurde die gar nicht mit Namen genannt, dann kann man auch darüber das nicht finden. Und
ging mir vor ein paar Tagen so, oder so ähnlich, und zwar habe ich da Suits geschaut, das ist diese Anwaltsserie, sehr gute Serie,
okay.
Wird jetzt gerade wiederholt im Nachtprogramm, die erste Staffel, und ist eine Serie von einem jungen Mann, der nicht Jura studiert hat, aber der für Jurastudenten die Tests geschrieben hat, weil er nämlich ein eidetisches Gedächtnis hat, oder wie nennt man das? So ähnlich nennt man das, gell?
Also, was ist das?
Der kann sich halt alles merken. Kann deswegen eben so Tests wunderbar schreiben, weil er eben Wissen in großen Mengen sich einfach einverleiben kann. Und der arbeitet jetzt eben in einer Anwaltskanzlei bei so einem ganz tollen, super Anwalt, so einem ganz aalglatten, so dem großen Star.
Ist der so gut, weil er so aalglatt ist, oder kommt das automatisch mit? Das war eine Trollfrage, mach weiter.
Ja, genau, der ist einfach ein super Anwalt, ne? Und weil er halt auch knallhart ist. Und die bilden dann eben so ein Zweierteam. Ne? Und ihre Chefin ist übrigens diese Amazone aus Firefly.
Amazone? Hier.
Diese Kämpferin, diese.
Ah, ja, okay. Die Frau vom Piloten.
Genau.
Verstehe, ja.
Und da spielte jetzt einer der Klienten, war ein Schauspieler, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, wer ist denn das? Du kennst den Typen? So ein etwas angegrauter, schwarzer, schlanker Schauspieler. Und dann, also ich habe ein paar Minuten gebraucht, ich habe es dann schon relativ schnell gewusst, aber ich habe erstmal so ein bisschen gegrübelt und dann, das ist Tuvok aus Voyager.
Oh ja, sehr schön. Ja, das habe ich jetzt auch im Zuge des Voyager-Guckens immer mal wieder so versucht zu recherchieren, wo man denn diese Darsteller...
Habe ich neulich nochmal gesehen in Sharknado.
Oh ja, sehr schön. Sharknado müssen wir, den müssen wir nochmal separat besprechen.
Ganz fies. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber gesprochen, glaube ich. Oh, das war so schön. Ich glaube, es war Sharknado 2. Ich bin mir nicht sicher.
Oh ja, lass mich auch noch ein bisschen Sharknado gucken und dann reden wir da mal drüber.
Unbedingt. Das grandios. Müssen wir so grandios.
Gina Torres heißt die Schauspielerin aus
Fire. Ja, richtig, Gina Torres, ja. Ich habe neulich auch eine Serie gesehen, oder einen Film, ich bin mir nicht mehr sicher, wo im Vorspann drin stand, dass Jordi LaForge mitspielt. Und zwar in einer relativ prominenten Rolle. Und ich habe diesen ganzen Film oder Serie darauf gewartet, ich habe ihn nicht gesehen. Keine Ahnung, ob ich gepennt habe oder.
Naja, du darfst halt nicht warten, bis jemand mit einem Visum
auftaucht. Visa.
Ja. LeVar Burton, ja.
Ja.
Höre ich mittlerweile echt nur noch in Podcasts irgendwie. Ich habe jetzt dauernd irgendwo Podcasts gehört, wo LeVar Burton drin vorkommt. Der macht ja auch selbst, glaube ich, einen. Und neulich hatte ich auch irgendwie eine Folge Harmontown mit Will Wheaton als Stargast. Also die tauchen jetzt im Moment immer eher in meiner Podcast-Liste
auf. Bei Big Bang Theory tauchte er auch hin und wieder als Cameo auf.
Ja, das wurde da natürlich auch thematisiert, aber ich weiß ja, ich gucke keine, oder ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Stefan weiß es auf jeden Fall und die Hörer auch, ich gucke ja keine Serien mit künstlichem Gelache.
Ich höre es
generell gar nicht mehr. Generell, ja, ich kann das nicht enthören.
Ist echt lustig. Also ich hätte bei Big Bang Theory wüsste ich nicht, ob da gelacht wird oder nicht. Aber wird, gell? Also, ja, ist ja, 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 ist ja, ja dieses Genre. Das ist ganz seltsam. Ich kann es total ausblenden.
Tja, so ist das. Ich nicht. Oder ich will nicht, vielleicht auch. Kann auch sein.
Bist du sicher, dass da gelacht wird? Ich bin gar nicht sicher.
Also, oder war es How I Met Your Mother?
Auch da bin ich mir nicht sicher.
Gerade eins von beiden habe ich auf jeden Fall ausprobiert und direkt wieder ausgemacht.
Ja.
Und,
ich glaube, bei Big Bang Theory wird das nicht gemacht. Aber ich kann es nicht beschwören.
Okay, ich werde es nochmal kurz ausprobieren.
Genau, probier's mal aus, weil eigentlich ist sie wirklich wertvoll, die Serie.
Okay. Na gut. Das werden jetzt wahrscheinlich auch alle wieder in die Kommentare schreiben. Dass,
wahrscheinlich wird da gedacht. Ja. Ich weiß nur nicht.
Was mich aber mal interessieren würde, ist, was muss ich noch gucken, wo die Voyager-Crew drin ist? Also wo kann ich zum Beispiel noch mehr Sachen gucken mit dem Doktor? Also was davon ist wichtig? Was muss ich gesehen haben?
Boah, da fällt mir nichts ein.
Ja, eben, mir auch nicht. Wir können ja jetzt mal live hier, ich gebe jetzt mal, wer heißt der, Roberto?
Ich meine, gut, die Seven of Nine, die sieht man in einigem, zum Beispiel in Boston Legal. Auch eine Serie.
Ja.
Wo sie eine Lehrerin spielt. Und dann, lustig, gibt es noch eine, wo sie Staatsanwältin oder irgendwas spielt? Ist es Body of Proof? Nee. Doch, könnte Body of Proof sein. Aber da gibt es so ein paar Serien, die schmeiße ich dahinter. Da spielt zum Beispiel die Präsidentin aus Battlestar Galactica spielt auch in einer mit. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob das dieselbe ist, wo auch Seven of Nine mitspielt. Also es ist so, da gibt es so ein paar Serien, die schmeiße ich völlig durcheinander.
Tja.
Also Jerry Ryan ist schon recht etablierte Serienschauspielerin.
Aber ich habe jetzt zum Beispiel den Doktor gerade nachgeschlagen, den ich wirklich großartig finde. Das ist meine Lieblingsfigur auf der Voyager. Und hier ist, wenn ich da so gucke, was er in den letzten Jahren gemacht hat, das sind irgendwelche komischen Fernsehserien, Bones, die Knochenjägerin, eine Episode, also auch nur kleinste Nebenrolle.
Ja, da habe ich ihn sogar gesehen. Echt? Erinnere mich, ja.
Okay. Mhm. Ja, und dann irgendwelche Filme, von denen man nie was gehört hat. The Occupants, Extra School ist ein Kurzfilm. Keine Ahnung, lauter Kram. Also, wenn ich da so drüber blätter, nichts, was mir irgendwie mal aufgefallen oder in Erinnerung geblieben wäre. Eine Episode Hawaii 5-0, aber das kann ja alles nicht das sein, so. Vielleicht ist er mittlerweile irgendwie hinter der Kamera oder hier ganz viele Computerspiele, wo er irgendwie Sprache macht, offensichtlich.
Da gibt's aber andere, wo es noch krasser ist. Also, ich glaube, bei Nana Visitor zum Beispiel, also Kira Nerys aus DS9, die ist, glaube ich, völlig, es gibt einige, die völlig ausgestiegen sind aus dem Business.
Tja. Ja, es ist, eigenartig manchmal, weil Leute, die wirklich lange vor der Kamera gestanden haben und ja auch offensichtlich ein gewisses Talent dann da bewiesen haben oder sich einfach eine gewisse Routine angespielt haben und dann möglicherweise verschwinden sie auf irgendwelche Theaterbühnen, das kann ja auch sein, die stehen ja dann auch nicht in der IMDb drin, aber.
Patrick Stewart meinst du jetzt, ja.
Ja, gut, der hat ja.
Obwohl der natürlich mit X-Men
und so noch eine wirklich große Karriere danach gehabt hat und immer ja auch auf Theaterbühnen gestanden hat,
ja.
Auch vorher und währenddessen und danach. Aber
es ist natürlich schlimm, wenn man wie Riker dann für halbwegs, naja, für mäßige Fernsehserien als Moderator verheizt wird. Das ist schon dann traurig mit anzuschauen.
Ja, schon. Und oder halt Data zum Beispiel. Die einzige wirkliche Erinnerung, wo ich ihn nochmal bewusst gesehen habe, ich glaube einmal noch irgendwie in so einem Mafia-Film. Da weiß ich jetzt gerade nicht mehr, welcher das war. Oder irgendwie so eine Serie.
Ja,
ich habe ihn irgendwie so in Erinnerung mit einem Hut und irgendwie böse. Und dann natürlich dieser verrückte Wissenschaftler bei Independence Day, der da irgendwie im Keller rumforscht an den Aliens. Das ist auch Brent Spiner. Aber ansonsten halt große Leere danach. Also keine Ahnung.
Der Doktor hat den Total Recall mitgespielt in dem alten.
Ja, ja.
Das ist ja krass.
Wahrscheinlich hat irgendwo einmal durchs Bild gehuscht oder so.
Klein,
oder irgendwem eine Wurst verkauft oder irgend sowas.
Ja.
Ja, okay. Wenn das jemand weiß, bitte in die Kommentare, welche Szene, welche Minute und Sekunde müssen wir anspulen bei Total Recall, wenn wir den Doktor sehen wollen. Rechercheaufgabe für die Hörer. Lassen wir zum nächsten und letzten Thema kommen. Wir haben am Anfang schon einmal ganz kurz sozusagen einen Sneak Peek gemacht. Wir haben eine Hörerfrage. Magst du sie vorlesen?
Unbedingt. Muss ich jetzt leider klicken, tut mir leid, sonst wäre ich da jetzt nicht schnell genug hingekommen. Von Michael Lipinski, über Twitter, glaube ich,
Genau, die kam über Twitter rein.
Der schreibt, mich würde mal interessieren, was für euch einen perfekten Sneak-Film ausmacht. Sneak-Filme kann man ja nicht immer und unbedingt mit normalen Kinofilmen vergleichen, oder? Stimmt, kann man nicht.
Naja, als Film an sich kann man sie natürlich schon vergleichen, weil sie sind ja solche. Aber für den Moment sozusagen der Sneak gebe ich dir da auch recht und der Frage und dem Frage.
Also für mich macht einen perfekten Sneak-Film aus, dass es ein Film ist, der mir was gegeben hat, also der mich berührt hat, aber den ich nicht sonst geschaut hätte, also den ich nicht so, weißt du, viele freuen sich ja bei Sneak immer, oh, vielleicht kommt heute irgendwie der neue Mission Impossible oder der neue James Bond, ist beliebig unwahrscheinlich, passiert manchmal, aber
man merkt man immer die Sneak-Anfänger, die
genau, aber es aufstehen. Ist eigentlich egal, weil in den neuen James Bond geht man sowieso, ja, das ist völlig wurscht, den brauche ich nicht als Sneak sehen, sondern ich finde gerade dieses Horizont erweitern so toll in der Sneak. Natürlich schaut man dann auch viel Schrott, aber manchmal schaut man eben auch so Perlen, die man nicht geschaut hätte.
Genau.
Oder die man erst vielleicht geschaut hätte, wenn es ein Riesentrend ist. Wie zum Beispiel bei den Sties. Wir haben halt die Sties geschaut ein Vierteljahr, bevor sie alle anderen geschaut haben. Also und konnten dann eben schon so schauen, wie so dieser Trend so entsteht und wussten, ja, das ist völlig berechtigt, das ist ein grandioser Film.
Und wenn wir es nicht gemacht hätten in der Sneak, dann wären wir genauso nun in der Welle des Trends gewesen, genau, wie wir jetzt eben dann nicht gewesen sind.
Richtig, ja. Hätten den vielleicht nach 2 Jahren geschaut oder so.
Genau.
Weil wir gesagt hätten, ja, französischer Film, naja, die übertreiben wahrscheinlich alle so ein bisschen, ja?
Ja, oder halt auch so Filmperlen, die du, die dann nicht zum Trend werden.
Nur
die du aber trotzdem Filme, die vielleicht ja, gar nicht die mal selbst was gegeben haben, wo andere Leute möglicherweise anderer Meinung sind, aber die man trotzdem, wo man sagt, oh, ich bin irgendwie dankbar, dass ich den gesehen habe. Mhm. Oder aber auch, und das ist die andere Seite der Sneak, Sneak-Publikum ist ja immer so ein kleines bisschen auf Krawall gebürstet, zumindest ein bisschen mehr als normales Kinopublikum. Man muss da jetzt gar nicht das Extrembeispiel Kino 10 ranziehen, die sind natürlich, die sind jenseits von allem.
Die sind zum Teil auch echt asozial. Also
ja, ja.
Da habe ich echt gemerkt, wie ich irgendwann zu alt wurde, wo ich war so, okay, das ist nicht mehr meins.
Ja, das ging mir auch so. Weil sich aber auch die Zusammensetzung des Publikums da ein bisschen geändert hat. Also es waren dann irgendwann auch einfach andere Witze und ich fand das Niveau ging auch runter. Also
ja, ja.
Wo wir am Anfang bei was weiß ich, 3, 2, 1, mach dich nackig, du Sau waren, das war so das Böseste, was so gerufen wurde an sexistischen Sachen und später war es dann halt wirklich einfach nur noch dauerhaft unter jeder Gürtellinie und
ja und auch rassistisch zum
und
Teil
und dann zumal also, Teil rassistisch und so und wo man halt wirklich ja. dachte, also das ist jetzt auch nicht mehr schön zu reden, das mag ich einfach nicht mehr haben.
Ja.
Vielleicht hat sich das auch möglicherweise wieder geändert, das wäre zu hoffen.
Vielleicht ist es auch schlimmer geworden, wer weiß.
Oder ist noch schlimmer geworden, ja. Nee, aber auch so ein normales Sneak-Publikum jetzt im E-Kino, da ist es ja durchaus lauter in so einer Sneak als in normalen Kinofilmen, auch wenn jetzt nicht unbedingt dauernd Sachen reingerufen werden.
Ich muss kurz dazwischen springen. Ich erinnere mich noch, als ich Matrix 3 geschaut habe im Kino.
Okay.
Und zwar im Kino, nicht in der Sneak. Und irgendwie, wir waren ja damals jede Woche in der Sneak. Und irgendwie an dem Moment, wo Trinity gestorben ist und dann wirklich tot war, so erleichtert war und weil ich die einfach zum Kotzen fand und irgendwie vergessen habe, dass ich nicht in der Sneak sitze und laut klatsche und halt der Einzige bin.
Ja, der Stefan hat immer noch so Aussetzer. Der geht manchmal im E-Kino und dann fängt er an rumzupöbeln oder so oder Pferdegeräusche nachzumachen oder so. Das ist im E-Kino, ist es halt, ja, es kommt dann an, dass die Leute dann lachen. Und,
aber es ist nicht üblich.
Aber es ist nicht üblich, ja. Ja. Hin und wieder muss er das mal austesten, wo da die Grenzen sind. Oder was weiß ich, irgendwie neulich in einem Film hat er dann irgendwann in so einer Lautstärke, dass du es in so einer leisen Szene im ganzen Kino hörst.
Das hat er schon immer gern gemacht.
Ja. Und das hat wirklich auch einen großen Lacher ausgelöst an der Stelle, weil es genau gepasst hat. Da hat er ja dann auch ein schönes Sinn für Timing an der Stelle. Und ja, das funktioniert dann manchmal in der Sneak. Aber das Publikum, worauf ich eigentlich vorhin raus wollte, macht manchmal einen Film, der eigentlich nur so Durchschnitt ist, irgendwie zu so einem Gemeinschaftshappening, zu so einem Erlebnis. Das sind dann oft so trashige Komödien oder sowas, die eigentlich irgendwie nicht so gut sind, wo man irgendwie denkt, naja, komm, ist das so eine Adam Sandler-Komödie oder irgend so ein Blödsinn. Und dann ist aber das ganze Publikum so ein bisschen krawallig drauf und alle lachen sich in so eine Rage rein und irgendwann ist dann wirklich jeder Scheiß lustig und man lässt sich dann auch anstecken und es wird einfach eine gute Zeit. Das, ja. Das kann manchmal passieren und das funktioniert garantiert dann nicht mehr, wenn man den Film daheim auf DVD oder im Streaming oder sonst wo gucken würde.
Nö, da schaltet
würde man denken, um Gottes Willen, was ist das für ein Blödsinn? Aber in dem Augenblick, da in der Sneak mit den Leuten und dieser Lust von allen so, sich jetzt nicht den Abend verderben zu lassen davon, dass wir jetzt eine Adam Sandler Komödie gucken müssen, der reißt einen dann mit und dann wird's doch gut.
Und kennst du dieses Kalkofe-Format Schläferz?
Ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe davon gehört, die sitzen dann da so und kommentieren den Film, ne? Im Wesentlichen.
Ja, aber die lassen auch ganz, da habe ich nämlich zum Beispiel auch Sharknado 2 oder 3 oder keine Ahnung wie viel gesehen. Die lassen auch ganz viel spielen. Also da schaust du auch eine halbe Stunde Film, ne? Ohne dass du irgendwie belästigt wirst. Mhm. Aber die bringen auch irgendwie eben sowohl durch dieses drumherum, die machen dann auch Pausen, kommentieren ein bisschen, blenden zum Teil auch mal einen Kommentar ein. Und das macht so ein ähnliches Gefühl wie diese Sneak-Sache. So, du schaust einen Film, der wirklich unerträglich schlecht und trashig ist, aber sie schaffen es irgendwie so, wie du es gerade beschrieben hast, so dieses Gemeinschaftsgefühl reinzubringen, so noch unterstützt, was ich super finde, über Twitter. Also über Schläferz wird ja unheimlich viel getwittert. Und du hast das Gefühl, okay, du schaust mit anderen, die sich da jetzt auch gerade köstlich amüsieren über den größten Dreck, diesen wunderbaren Film. Diesen wunderbar schlechten Film.
Ja, schön. Also das muss ich
noch David Hasselhoff und Tara Reid und
ja gut, das gehört ja
Ian Ziering.
Das gehört ja bei Sharknado auf jeden Fall dazu. Da muss ja Tara Reid muss ja sein.
Ja.
Ja, nee, also kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert und das ist tatsächlich genau das, was ich meinte bei der Sneak auch. Ja. Und das kann halt auch ein Sneak-Film ausmachen und dann ist plötzlich ein durchschnittlicher Film, der jetzt, Sharknado ist ja ganz klar komplett drauf angelegt, das ist ja Trash um des Trashes willen. Aber was ich jetzt meinte,
da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Ja, aber hallo.
Ja, muss eigentlich,
gell? Nach dem Erfolg des Einsers. Ich meine, hallo, da fliegen. Müssen wir das jetzt wirklich. Wir machen noch einen Sharknado-Cast.
Ja, unbedingt.
Aber was ich eigentlich meinte, ist, dass halt Filme, die eigentlich nicht als Trash gedacht sind, sondern einfach nur mittelmäßig schlechte, blöde Komödien oder so Actionfilme, die so ein bisschen dämlich sind.
Ich befürchte, dass Sharknado tatsächlich nicht als Trash gedacht war. Da hat einfach jemand die Idee gehabt, boah, das wäre doch grandios, wenn Haie auch noch fliegen würden. So, boah, das wäre ja ultimative Thrill. Ich glaube tatsächlich, dass jemand so gedacht hat.
Okay. Das macht mir Angst.
Ja, genau.
Dazu auch gerne nochmal die Empfehlung, hatte ich auch vor ein paar Folgen schon. Der folgende Podcast, How Did This Get Made? Zum Thema Sharknado gibt es da auch zwei Folgen, die gut sind. Ja. Den Sharknado-Cast machen wir. Das führt jetzt hier allerdings, glaube ich, zu weit. Und ich glaube, für die Woche sagen wir jetzt mal danke, dass ihr die Verspätung ertragen habt. Und die Folge ist trotzdem noch erschienen und ihr habt einen Sneak-Film, den ihr gucken könnt, aber nicht müsst. Und Kommentare nehmen wir natürlich aber gerne auf sneakpod.de entgegen. Auch bitte wegen der Sache mit dem Doktor in Total Recall und alles, was euch sonst so einfällt. Wir lesen alle Kommentare und freuen uns darüber.
Genau, denn der Haifisch, der hat Zähne. Ja. Heute mal ein anderes Brecht-Zitat. Ich habe gedacht, Brecht-Zitat, ist ja egal.
Richtig, damit möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen und sage Tschüss.
Und Tschüss.
Der hat Zähne. Ist das so?
Ja, ist so Drei-Groschen-Oper, oder? Ich glaube.
Bestimmt.